Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Vor 75 Jahren, am 17. Juli 1945, begann die sogenannte Potsdamer Konferenz, auf der die großen drei, nämlich Joseph Stalin, Harry Truman und Winston Churchill, nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus die Grenzen Europas neu ordneten. Die Konferenz markierte den Endpunkt des Zweiten Weltkrieges und zugleich den Ausbruch des Kalten Krieges. Ort der Handlung war das Schloss Zizilienhof in Potsdam, wo nach gut zweiwöchiger Konferenzdauer das Potsdamer Abkommen unterzeichnet wurde. Genau dort, an der Stätte dieses historischen Ereignisses, im Zizilienhof, ist zurzeit eine Sonderausstellung über die Potsdamer Konferenz zu sehen. Andreas Beckmann berichtet.
Ihr wichtigstes Ziel hatten sie erreicht, die bedingungslose Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands. Doch als sich die Regierungschefs der Sowjetunion, der USA und Großbritanniens am 17. Juli 1945 in Potsdam zu ihrer zweiwöchigen Konferenz trafen, wollte trotz zahlreicher Bankette und Tanzabende kaum Feierstimmung aufkommen. Denn Joseph Stalin, Harry Truman und Winston Churchill hatten sich nicht weniger vorgenommen, als die Welt neu zu ordnen. Doch wirklich einig waren sie sich nur in einem Punkt, den Truman nach seiner Rückkehr in die USA in einer Rundfunkansprache betonte.
Die Deutschen beginnen nun für die Verbrechen der Gangster zu büßen, die sie an die Macht gebracht und denen sie aus vollem Herzen zugestimmt hatten und denen sie gehorsam gefolgt waren.
Deutschland wurde in 4 Besatzungszonen aufgeteilt und sollte Reparationen leisten. Doch in welchem Umfang blieb umstritten, berichtet der Historiker Matthias Simmich von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.
Die Sowjetunion hatte als Land, was am stärksten betroffen war durch die Kriegszerstörung mit um die 27 Millionen Opfern in der Sowjetunion, sehr gelitten und forderte eine starke wirtschaftliche Wiedergutmachung. Die westlichen Alliierten, insbesondere die USA, stellten sich dem entgegen.
Die USA wollten den Fehler von Versailles nicht wiederholen und Deutschland mit untragbaren Schulden überfordern.
Man hat sich am Ende dann auf den Kompromiss geeinigt, jede Besatzungsmacht nimmt die Reparationen in ihre eigenen Zone. Aber es führte auch dazu, dass die Besatzungszonen sehr unterschiedlich von Reparationen betroffen waren.
Während in Ostdeutschland in großem Stil Industrieanlagen demontiert und in die Sowjetunion geschafft wurden, stellte US-Präsident Truman den Deutschen eine vergleichsweise schonende Behandlung in Aussicht.
Wir tun, was wir können, um aus Deutschland wieder eine würdevolle Nation zu machen, die sich langfristig aus ihrem selbstverschuldeten wirtschaftlichen Chaos herausarbeiten kann, um wieder einen Platz in der zivilisierten Welt einzunehmen.
Ähnlich wie in der Frage der Reparationen fanden die Alliierten auch beim zweiten großen Thema der Konferenz, der Entnazifizierung Deutschlands, nur schwer zu einem Kompromiss, sagt Matthias Simmich.
Das war auch ein Thema, in dem sich tatsächlich alle einig waren, nur die genaue Umsetzung ist nicht formuliert worden. Im November 1945 begannen dann die Nürnberger Prozesse, da saßen auch alle Alliierten dort mit ihren Richtern vertreten. Aber die Alliierten sind am Ende da alle auch an der Realität oft gescheitert, dass es nicht so einfach ist, ein ganzes Volk zu entnazifizieren.
So kamen die meisten NS-Täter mit relativ milden Strafen oder gänzlich ungeschoren davon. Doch nicht nur die Zukunft Deutschlands stand in Potsdam auf der Tagesordnung, sondern die aller europäischer Staaten, insbesondere aber Polens.
Den östlichen Teil Polens, das Gebiet reklamierte Stalin für die Sowjetunion. Und diesen Gebietszuwachs, den er schon im Hitler-Stalin-Pakt 1939 fest hat schreiben lassen in einem geheimen Zusatzprotokoll, den haben die westlichen Alliierten geschluckt, haben aber die polnische Forderung alle unterstützt, dass Polen eine Kompensation bekommen muss für das Territorium, was es verlieren würde.
Polen wurde nach Westen verschoben. Seine neue Grenze zu Deutschland verlief entlang der Oder-Neiße-Linie. Doch strittig blieb, wer das Land regieren sollte. Entweder das Lubliner Komitee, dem Stalin die Verwaltung übertragen hatte, nachdem seine Rote Armee Warschau befreit hatte, oder die polnische Exilregierung in London.
Es ist dann die Regierung der nationalen Einheit gegründet worden, aber es wurde sehr schnell deutlich, und das war ein Konfliktpunkt hier in Potsdam, dass das Lubliner Komitee die Oberhand gewinnen würden, und viele Exilpolen, die in London waren, die mit den westlichen Alliierten für die Befreiung Europas gekämpft haben, weigerten sich auch zurückzukehren in ein kommunistisch dominiertes Polen.
Stalin versprach zwar, bald freie und geheime Wahlen in Polen abhalten zu lassen, aber die fanden nie statt. Überhaupt setzte er in fast allen Punkten seine Interessen durch, erinnerte sich 20 Jahre später Hans Habe, der als Mitglied der US-Delegation an der Konferenz teilnahm.
Er war viel kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte, und liebte es daher, sich in Positur zu werfen. In seiner weißen Uniform, ich sah ihn nie anders, erinnerte er mich an die alten Zarenbilder. Obwohl er selbst Truman als Vorsitzender der Konferenz vorgeschlagen hatte, gebärdete er sich durchaus als der Gastgeber von Potsdam.
Für viele Opfergruppen des von den Deutschen angezettelten Zweiten Weltkriegs gab es in Potsdam keine Lösung, bilanziert Matthias Simmich, auch nicht für die Juden.
Wenn man den Hintergrund kennt, würde man erwarten, auf der Potsdamer Konferenz war das ein großes Verhandlungsthema. Wie geht man damit um? Es ist ein singuläres Verbrechen gewesen, die Shoah. Und das war tatsächlich niemals auf der Tagesordnung ganz weit oben.
Stalin interessierte das Thema kaum. Die Briten, die das damalige Mandatsgebiet Palästina verwalteten, wollten sich in ihre Nahostpolitik nicht hineinreden lassen. Und Truman hatte andere Prioritäten. Er wollte vor allem ein gemeinsames Vorgehen gegen Japan verabreden. Denn der Krieg in Asien dauerte immer noch an und forderte hohe amerikanische Verluste.
Truman war in Potsdam gewillt und hat das auch von Potsdam aus befohlen, die Atombombe im Kampf gegen Japan einzusetzen, um den Krieg zu beenden.
Nachdem Japan im September 1945 kapitulierte, wurde das von ihm besetzte China in die Unabhängigkeit entlassen und Korea geteilt. Schon 5 Jahre später brach dort der erste Krieg zwischen kommunistischen und westlichen Truppen aus. Spätestens da hatte sich der Optimismus, den Präsident Truman nach der Potsdamer Konferenz zur Schau stellte, als Wunschdenken entpuppt.
The three great powers are now more closely than ever bound together.
Die drei großen Mächte verbindet mehr denn je die Entschlossenheit, einen gerechten Frieden zu erreichen. Wir werden fortfahren, gemeinsam einem dauerhaften Frieden und einer glücklicheren Welt entgegenzustreben.
Immerhin hatte Europa das Glück, dass sich die neue Weltordnung als stabil genug erwies, um hier einen weiteren Krieg zu vermeiden.
Andreas Beckmann über die Sonderausstellung zum 75. Jahrestag der Potsdamer Konferenz, die bis zum 31. Dezember direkt am Ort des Geschehens im Cäcilienhof in Potsdam zu sehen ist.